endgültig kein Coke-Jäger mehr.
Man opfert Marge für Kontrolle.
Wie prägen Sie die heutige New Generation mit welchen Produkten? Was kommt danach?
So günstig wie seit 10 Jahren nicht mehr.
Dann bricht auch mal die Loyalität der Konsumenten weg.
Das ist eine Frage des Geschmacks. Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Na, wie läuft's mit den guten Vorsätzen? Das Fitnessstudio schon wieder gekündigt? Ganz ehrlich, während im Januar alle Welt vom Abnehmen redet, haben wir bei Scalable Capital ein viel besseres Motto für das neue Jahr. 2026 lieber zunehmen. Wir verlosen einmal 10.000 Euro Portfolioguthaben bei Scalable Capital und 5-mal den ohne Aktien wird Schwerkalender. Wie du rankommst? Ganz einfach. Geh auf unseren Instagram-Kanal @scalable.capital, folge uns und kommentiere den dort angepinnten Post. Das Ganze läuft bis zum 2. Februar. Alle Infos und Bedingungen findest du in der Bio des Instagram-Profils. Und jetzt viel Erfolg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Asset Class, deinem Podcast über Wachstum und Werte. Ich bin Christian Beröhl und heute habe ich für dich den 2. Schluck aus der Pepsi-Dose. Wir haben ja bislang in der 1. Folge den Aufstieg vom Billigbrausebrauer bis hin zum Snack- und Softdrink-Riesen nachgezeichnet, so bis zu den Coke Wars der 1980er Jahre. Und jetzt geht's dann mal endlich ums Geschäftsmodell von PepsiCo. Und da ist der Unterschied mindestens genauso groß wie beim Geschmack zu Coca-Cola. Wieso Pepsi plötzlich LKW-Flotten gekauft hat, weshalb Gatorade ein Gamechanger war und warum die Aktie so günstig bewertet ist wie seit 10 Jahren nicht mehr. Das alles jetzt wieder im Gespräch mit meiner Kollegin Katharina Brunsendorf, Head of Content hier bei Scalable Capital und in Pepsi Blau. Hallo Katharina.
Hi Christian, ich freue mich auf Teil 2, denn wir haben einige spannende Sachen mitgebracht.
Ja, denn insbesondere das Geschäftsmodell, wir haben das ja bei Coca-Cola schon sehr intensiv reflektiert, haben auch schon bei Pepsi in den Anfängen darüber gesprochen, Sirup-Franchise. Aber vielleicht nochmal kurzes Recap, was versteckt sich dahinter für alle diejenigen, die insbesondere die beiden Coca-Cola-Episoden nicht gesehen haben, was ihr übrigens unbedingt nachholen müsst.
Auf jeden Fall nachholen, aber nochmal ganz schneller Recap. Also, was steckt dahinter? Muttergesellschaft, in dem Fall dann Pepsi oder auch Coca-Cola, die stellen das hochprofitable und auch konzentrierte Sirup her, das Konzentrat. Sie übernehmen das Marketing, konzentrieren sich eben darauf. Sie verkaufen dann den Sirup an die unabhängigen Apfelunternehmen, die Bottler. Und die Abfüller, das sind dann oft regionale Monopolisten, teils selbst börsennotierte, wie wir eben dann ja auch in der 2. Coca-Cola-Folge gesprochen haben, wie wir über einige Bottler-Aktien dann ja auch gesprochen haben. Diese übernehmen dann den kapitalintensiven und margenschwachen Teil des Geschäfts. Sie mischen dann nämlich den Sirup mit dem lokalen Wasser, Zucker oder auch Maissirup und Kohlensäure, flüllen ihn ab und eben entsprechend Flaschen, Dosen und verpacken ihn, betreiben dann die großen LKW-Flotten, um dann auch die Produkte zu vertreiben in die Supermärkte, Restaurants und auch die Kioske. Und das Ganze steckt dann sozusagen hinter.
Ja, ein Asset-Light-Modell, was also die kapitalintensiven Anlagen, die Fabriken, die LKWs aus den Bilanzen der Mutterkonzerne rauszieht und das sorgt eben dann für höhere Margen und einem wirklich exzellenten Return on Invested Capital. Klar, die Investitionen tätigen andere, aber nichtsdestotrotz hatten natürlich die großen Konzerne immer die Abfüllanlagen auch teilweise auf dem eigenen Buch, aber man hat das dann dem Trend der Zeit folgend ausgelagert und das hat auch Pepsi so gemacht. Man hat es tatsächlich in gleich 2 börsennotierte Unternehmen gebracht, also das globale Abfüllgeschäft, die Pepsi Bottling Group und Pepsi Americas, PBG und PAS. Ja, und dieses Asset-Light-Modell, das ist ja finanziell also sehr, sehr effizient, aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch strategisch starr. Vor allem dann, wenn es nicht mehr um eine einzelne Marke geht, sondern um unterschiedliche Getränke, um eine ganze Produktwelt. Und an der Stelle kommt eine großartige Managerin, die PepsiCo ganz, ganz entscheidend geprägt hat, ins Spiel, nämlich Indra Noy. 1994 schon bei Pepsi als Senior Vice President für strategische Planung eingestiegen, dann 2001 zum CFO befördert und 2006 bis 2018 CEO. Also mehr als ein Vierteljahrhundert die Geschicke dieses Unternehmens sehr entscheidend geprägt. Und was die wichtigste strategische Entscheidung angeht, tja, da bist du jetzt gleich gefragt.
Ja, Indra Noy, die wollte nicht nur Pepsi-Cola verkaufen, sondern eben ein ganzes Portfolio an Produkten. Gatorade, also Sportgetränke, Tropicana mit Säften, Lipton, also Eistees und Aquafina Wasser. Und das Problem war, dass die unabhängigen Abfüller, also PBG und PAS, von diesen Innovationen oder eben von ihren Veränderungswünschen nicht ganz so begeistert waren, weil die neuen Produkte, die waren oft nicht karbonisiert und die waren in der Abfüllung komplizierter, hatten noch geringere Margen als das Cola-Sirup und sozusagen verstopften dann eben entsprechend ihre auf Hochgeschwindigkeiten optimierten Anlagen. Und die Abfüller, deren Verträge meist eben nur noch aus dieser reinen Cola-Zeit stammten, die haben dann auch die Innovationsgeschwindigkeit eben von der Mutter ausgebremst, weil sie eben einfach schlicht dagegen waren. Dann hat sich Noy gesagt, okay, sie hat 2009, 2010 eine an der Wall Street vor allen Dingen auch sehr unpopuläre Entscheidung getroffen, denn sie hat eine 180-Grad-Wende vollzogen und hat die Abfüller zurückgekauft. Also von Acid Light zu Acid Heavy. PepsiCo zahlte dabei 7,8 Milliarden Dollar in Bar und Aktien, um PBG und PBS wieder vollständig zu akquirieren und in den Konzern zu integrieren.
Auch wieder Duplizität der Ereignisse. Bei Coca-Cola haben wir dasselbe gesehen. Coca-Cola Enterprises war erst verselbstständigt worden, dann holte man es wieder rein und dann hat man es anschließend zerfleddert. Also wir sehen, die Geschichte geht manchmal doch wieder sehr, sehr eng zusammen, dann aber auch wieder weit auseinander.
Genau, denn ich habe ja eben gesagt, sie sind dann schon wieder in die Richtung Asset Heavy gekommen, die Wall Street. Man hat das einfach nicht positiv dann auch gesehen. Aber hinter Noys Entscheidung strand eben auch wirklich eine brillante Idee und das war dieses Power of One. Sie hat nämlich argumentiert, dass PepsiCo eben ein Gesicht zum Kunden hat und das eben auch braucht. Denn in der Asset-Light-Welt, da mussten die Einzelhändler wie zum Beispiel eine Walmart mit drei verschiedenen Pepsi-Vertretern eben verhandeln. Zum einen eben Frito-Lay für die Snacks, einem für PBG für die Cola und PAS für andere Getränke. Und durch dann diese Reintegration der Abfüller und der entsprechenden Getränke, Logistik und auch der Zusammenführung mit der bereits existierenden Frito-Lay-Logistik, also eben die ganzen Snacks in die Läden zu bringen, damit hat Noy dann eine richtig mächtige Vertriebsmaschinerie geschaffen. Und PepsiCo konnte so dann nun eben zu den Einzelhändlern gehen und ein unschlagbares Angebot machen. Und wir haben hier so ein Zitat, wir bieten Ihnen eine Rechnung, eine Lieferung und eine gemeinsame Regalbetreuung für das gesamte Snack- und Getränkesortiment. Und das war einfach ein absolut massiver logistischer und vor allen Dingen auch vertrieblicher Vorteil, den Coca-Cola bis heute nicht bieten kann, aber ja vielleicht auch gar nicht unbedingt bieten muss.
Ja, weil sie ja zum Beispiel keine Snacks haben, sondern sie sind eben fokussiert auf Getränke und sie haben es auch geschafft, diese unterschiedlichen regionalen Abfüllgesellschaften, wie beispielsweise eine Coke Consolidated oder eine Coca-Cola Europe Pacific, besser anzubinden, besser zu incentivieren, dass sie eben nicht bei Innovationen auf die Bremse treten, sondern Innovationen selbst umsetzen wollen, teilweise sogar auf eigene Rechnung. Und das ist ja auch dann erlaubt. Also die Anbindung ist etwas flexibler, dynamischer. Insofern braucht Coca-Cola Coca-Cola das in der Form vielleicht auch nicht. Und interessant, wir haben eben über die Rolle rückwärts bei Coca-Cola gesprochen. Man hat das erst integriert, aber dann wieder alles entkonsolidiert. Pepsi hat diese Rolle rückwärts bis heute nicht vollzogen. Pepsi ist nach wie vor bewusst ein Asset-Heavy-Konzern, um die totale Kontrolle über Innovation und Vertrieb zu haben, um die komplette Wertschöpfungskette zu bedienen und nicht irgendwann zu sagen, na, das machen dann andere, die wollen Kontrolle. Deswegen ist natürlich auch ein Margenvergleich zwischen PepsiCo und Coca-Cola völlig irreführend. Nicht nur, weil da die Snacks sowieso umsatzmäßig mehr ausmachen, sondern weil Coca-Cola eben ein Rechteverwerter ist. Ja, auf Getränke fokussiert, aber es ist zunächst mal im Kern eine Brand-Royalty-Firma, eine Markenplattform und hat deswegen auch eine operative Marge von 31%. Ja, PepsiCo dagegen ist eben ein voll integrierter Konsumgütergigant, kommt damit aber eben nur auf 13% Marge. Man opfert Marge für Kontrolle. Allerdings ist das auch eine Strategie, die inzwischen auf dem Prüfstand steht, denn Pepsi hat einen neuen Investor und das ist niemand Geringeres als Paul Singer von Elliott Asset Management, einer der global bekanntesten, berühmtesten und berüchtigsten aktivistischen Investoren, der sich wirklich darauf versteht, Management zu piesacken. In der Regel geht es um Abspaltung von Unternehmensteilen, um damit die Rendite des Kerngeschäfts zu erhöhen und Werte für Aktionäre zu heben. Und genau dieser Paul Singer, der zum Beispiel ja auch bei Vonovia hier in Deutschland engagiert war und bei der Deutschen Wohnen immer noch ist, der fordert die Abspaltung der Abfüllgeschäfte, also die Rolle rückwärts und nimmt dabei ja auch die Verschuldung von Pepsi ins Visier, die jetzt mit 44 Milliarden Dollar netto nicht beunruhigend ist, aber dreimal EBITDA aktuell ist natürlich dann auch etwas, wo du nicht mehr so ganz flexibel bist, was zusätzliche Übernahmen ist und naja, ist schon klar, was er dann gerne hätte, dass man das Abfüllgeschäft mit Schulden belädt, dann über die Börse rausfurzt und dass man dann tatsächlich sowas Ähnliches übrig hält wie Coca-Cola, nur noch mit einer starken Snack-Division.
Ja, übrigens nicht der einzige aktivistische Investor, der dem Management das Leben schwer gemacht hatte. Indra Nooyi hatte phasenweise mit dem Investor Norman Peltz viel am Hut und doch einige Kämpfe auszufechten, der auch darauf gepocht hatte, eben mehr auf Asset Light zu gehen. Er hatte sich dann aber nach bestimmten Entscheidungen, die getroffen wurden und die Kursentwicklung wieder positiv war, sich dann auch zufrieden gegeben.
Das ist aber jetzt auch nichts Besonderes, weil ich glaube, jede große Konsumgüterfirma hat schon mal irgendwann die Bekanntschaft mit Norman Peltz gemacht, der ja inzwischen nun auch im hohen Alter ist, aber er war ja auch bei Procter & Gamble. Bei Unilever hat er sogar mehrfach angegriffen und häufig ist es ja für diese aktivistischen Investoren gar nicht so wichtig, dass dann wirklich operative Veränderungen auch durchgeführt werden. Es reicht nur, wenn darüber geredet wird, an der Börse die Hoffnung entsteht, der Kurs steigt und sie können dann ihr großes Ticket, was sie vielleicht in schlechteren Phasen aufgebaut haben, mit 20%, 30%, 40% wieder entsprechend verwerten. Manchmal, also bei Peltz ist es natürlich auch dann so weit gekommen, dass er dann irgendwie einen Boardsitz haben möchte, um selber mitzureden. Era Indira Nooyi hast du gerade schon erwähnt, ja, da haben wir jetzt über dieses Apfelgeschäft und dessen Reintegration ins Unternehmen gesprochen, über diese Power-of-One-Strategie. Aber das war ja lange, lange nicht der einzige Meilenstein ihrer Ära. Denn also mindestens so wichtig sind ja wegweisende Akquisitionen, die dann auch ja den Bogen zurückschlagen bis ins Jahr 1965. Ja, die Snackifizierung von Pepsi. Der ganz große Deal, den sie machen wollte, der hat ja nicht geklappt, nämlich Pepsi dann auch noch zu einem Hersteller von Milch und Joghurt und Babynahrung zu machen. Es gab ja einen Angriff auf Danone mal, der aber ganz schnell abgeblasen wurde, nachdem die Franzosen dann ja im Grunde die Lex Danone erlassen haben und klargemacht haben, also nationale Champions kann man nicht einfach wegkaufen. Aber es gab spannende andere Akquisitionen. Informationen, die auch heute noch wichtig sind für das Unternehmen. Und da ist sehr entscheidend eben nicht nur Power of One, ja, sondern For You. Drei Säulen war es, die Indira Nooyi da eingeführt hat, und über die sollten wir mal genau reden.
Ja, genau. Sie hat die Säulen eingeführt, weil sie dann auch schnell erkannt hat, dieses Richtung in Junk Food, also Zuckerwasser und salzige Snacks, dann vor allen Dingen auch mit den regulatorischen Risiken, die dann schon mal langsam aufkamen, das wird nicht mehr so ganz die Zukunft sein. Und sie hat dann eben entsprechend eine neue Konzernstrategie aufgesetzt namens Performance with Purpose, also Leistung mit Sinn. Und das wiederum hat dann eben entsprechend die Strategie in drei Portfoliostränge aufgeteilt, die drei For You-Stränge, und zwar eins Fun For You, das traditionelle Kerngeschäft mit eben Pepsi und Doritos und Lay's, eben den guten Snacks, Better For
also,
You.
Also Fun heißt im Grunde dann das, Fun, was dick macht.
Fun, das, was halt dann eben auch schmeckt, das vielleicht, was abends auf dem Sofa mit dabei ist und wirklich der Fun-Teil ist. Dann die zweite Säule, Better For You, Produkte mit den eben reduzierten Zucker, Fetten oder Salzen, also eben die Diet Pepsi oder Lay's Oven Baked zum Beispiel. Aber dann eben die dritte Säule, Good For You. Produkte, die dann halt eben aktiv als gesund positioniert wurden. Säfte, Haferflocken, Wasser, eben in dem Bereich. Und um die Good For You-Kategorie aufzubauen und das Unternehmen dann auch vor allen Dingen gegen den drohenden Anti-Zucker-Trend, der ja schon dann irgendwie losging, ja, haben sie dann irgendwie eine ganz aggressive M&A-Kampagne gestartet. Und der erste große Schritt, der ist 1998 erfolgt, noch vor Nooyis Zeit, aber mit ihrer strategischen Handschrift, denn PepsiCo kaufte Tropicana Products für 3,3 Milliarden von der Seagram Company, und Tropicana war einfach einer der unangefochtenen Marktführer im Premium-Säfte-Segment und vor allen Dingen ein direkter Angriff auf Coca-Colas Saftmarke Minute Maid.
So, und da haben wir es wieder mal. Die Coke Wars sind eben nicht nur bei Coca-Cola versus Pepsi ausgetragen worden, sondern es gab dann auch zusätzliche andere Spielfelder, weil beide Unternehmen ja ihre Sortimente entsprechend verbreitert haben. Coca-Cola ist nie auch nur ansatzweise in das Snackgeschäft reingegangen, aber Säfte waren ein Thema und natürlich auch alles, was zu tun hatte mit funktionalen Getränken. Und da sind wir bei einer anderen Akquisition, eigentlich die wichtigste Akquisition, die sie getätigt hat, 2001. Quaker Oats hat man übernommen für 13,4 Milliarden Dollar. Damals ein richtig teurer, großer Deal, der aber jetzt gar nicht wegen der Haferflocken oder der Frühstückszerealien abgeschlossen wurde, sondern der wahre Grund, warum Pepsi bereit war, einen so hohen Preis für Quaker Oats zu zahlen, war eine einzige Marke, die da mit drin steckte, nämlich Gatorade. Gatorade, quasi das Urei der Sportgetränke, ganz am Anfang dieser Kategorie, hat das Ganze selbst geschaffen. Und das war ja nun auch ein Segment, was Coca-Cola mit Powerade jahrelang verschlafen und nicht so richtig entwickelt hatte. Und letztendlich muss man sagen, strategisch war dieser Kauf von Quaker Oats und Gatorade wichtiger als die Cola Wars, weil damit hatte Pepsi jetzt wirklich diese dritte Säule neben Snacks und den kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken aus dem Stand aufgebaut. Sportgetränke, funktionale Getränke, das zu einem Zeitpunkt, als zum Beispiel Monster noch gar nicht Monster hieß, sondern noch in einer kleinen Firma namens Hansen Natural drin steckte und irgendwie so ein Underground-Business quasi war. Da hat Indira Nooyi bei Pepsi schon die Bedeutung funktionaler Getränke erkannt.
Nooyis letzter großer Deal vor ihrem Rücktritt in 2018 war dann wirklich ihr strategisch wahrscheinlich weitsichtigster, bringt aber auch viel Überraschung und vor allen Dingen irgendwie auch paradox, denn sie haben SodaStream für 3,2 Milliarden US-Dollar gekauft und PepsiCo, das Unternehmen, das gerade 8 Millionen Dollar ausgegeben hatte, um sein zentralisiertes Apfel- und Vertriebssystem wieder zurückzukaufen, kaufte nun für über 3 Milliarden Dollar ein Unternehmen, das auf den dezentralisierten At-Home-Modell dann eben basiert. Es war aber eben auch der Versuch, 3 existenzielle Bedrohungen für das traditionelle Getränkegeschäft auf einmal wirklich abzusichern. Nachhaltigkeit, Gesundheit, Personalisierung. Was steckt dahinter? Also beim Thema Nachhaltigkeit, SodaStream ist halt eben die Antwort, wenn es darauf geht, auf dem wachsenden Druck der Gesellschaft gegen eben Plastikflaschen. Wir brauchen keine mehr. Ich habe auch so ein Ding zu Hause. Ich finde es super, wir schleppen kein Wasser mehr. Vor allen Dingen eigentlich mittlerweile sprudel ich kaum noch. Aber wenn mal Gäste kommen, dann wird dann halt eben doch nochmal gesprudelt. Gesundheit, es bedient den Wunsch der Verbraucher nach kontrolliertem Wasser und eben wenig Zucker. Wasser wird einfach auch immer mehr getrunken. Und eben dann das Thema Personalisierung. Es gibt den Konsumenten die Möglichkeit, die Getränke selber zu mischen, denn man kann nämlich eben bei SodaStream die ganzen Geschmäcker ja auch dazu kaufen und auch eben den guten Pepsi-Geschmack.
Und es gibt natürlich auch noch ein Thema Bequemlichkeit. Also ja. Ich verstehe wirklich nicht, warum so viele Menschen so Wasserkästen oder diese Bündel von Vittel-Flaschen, Danone-Wasser, Nestlé-Wasser da hochschleifen, ja, oder über die Straße ziehen oder sich das bringen lassen. Ich verstehe ja auch nicht, warum man jetzt Wasser aus Frankreich unbedingt durch die Lande karren muss, um das dann hier in der Plastikflasche zu trinken.
Ja, und ich sag mal, das Unternehmen hat dann wirklich ja so eine Transformation hinter sich gebracht. Nui hat ja eben Tropicana, Cacao Oats, also Gatorade und SodaStream dann gekauft. Und damit kann man dann wirklich sagen, dass sie endgültig kein Coke-Jäger mehr waren, sondern wirklich ein diversifizierter Convenience-Nahrungsmittelkonzern. Also wirklich sich nochmal anders entwickelt haben und eigentlich in jedem Gang im Supermarkt dann auch vertreten waren. Also sei es die Säfte von Tropicana, die Snacks, Frito-Lay zum Beispiel, bis hin zu Sport, also Gatorade, Softdrinks natürlich mit eben Pepsi, aber auch dem Heimsystem. Du hast sie gerade erwähnt, die Kartuschen beim Rausgehen im Supermarkt bekommen wir sie dann immer dann nochmal dann an dem Stand, wo es dann eben auch Zigaretten und Co. und andere Kleinigkeiten am Lottostand heißt das, glaube ich. Also die haben wirklich eine dominante Position eingenommen, aber eben auch in so einem Reich mit so vielen Marken und vor allen Dingen auf verschiedenen Geschäftsmodellen, da gibt's dann eben aber auch mal Probleme.
Ja, und da sind wir dann in der Gegenwart, wo Pepsi rund 48 Milliarden Dollar Umsatz macht, wovon übrigens 60% auf Snacks und 40% auf Getränke entfallen. Also das hier, womit man Pepsi assoziiert, ist nicht das Hauptgeschäft, sondern das sind wirklich die Snacks. Und zwar dürfte der Anteil am Gewinn noch etwas höher sein als der Anteil am Umsatz. Also Pepsi macht nur für das nordamerikanische Geschäft im Reporting wirklich diesen Unterschied zwischen Snacks und Getränken. Ansonsten wird das internationale Geschäft nur regional segmentiert, aber Snacks und Getränke zusammengefasst. Man muss sich also mit so Ableitungen helfen. Aber indikativ dürfte der Anteil der Snacks am Gewinn deutlich über 2/3 liegen. Wir haben es also zu tun mit einer Firma, die mehr Essen als Trinken macht.
Die Chips alleine schmecken aber auch schon gut. Also ich bin absolute Lays-Liebhaberin. Das machen sie halt schon gut und ist natürlich ja auch eben schnell und einfach verpackt, leichter transportiert und bringt natürlich auch eben die besseren Margen.
Ja, zu mir, ich muss sagen, dass ich gegen Chips irgendwie immun bin. Mir gibt das nichts. Ja, ich wünsche manchmal, das wäre jetzt bei Schokolade auch so oder bei Energy Drink vielleicht. Ja, aber nee, Chips nicht. Aber du hast gesagt, Marge, ja, das ist toll bei Snacks. Aber natürlich haben wir so Themen wie Gesundheitsbewusstsein, wie auch Abnehmspritze. Das ist etwas, was auf einem solchen Konzern dann der salzige Snacks und ja, letztendlich diese kleinen Leckereien für zwischendurch verkauft, dann auch lastet. Und das sieht man der Aktie an. Jetzt Ende 2025 notiert die Aktie rund 1/4 unter dem 2023 erreichten Hoch und ist jetzt über die letzten 5 Jahre nur seitwärts gelaufen. Und bei allen diskutierten Unterschieden zu Coca-Cola bemüht man natürlich doch irgendwie den Vergleich an der Börse. Ja, und die Aktie von Coca-Cola ist eben nahe dem Allzeithoch und hat in den vergangenen 5 Jahren rund 30% zugelegt. Ja, beide Werte, also sowohl Stagnation bei PepsiCo als auch 30% plus bei Coca-Cola, natürlich zuzüglich der Dividenden, wo PepsiCo ja ebenso wie Coca-Cola ein sogenannter Dividendenkönig ist, also mehr als 50 Dividendenanhebungen in Serie. Allerdings geht auch dieses Duell mit gewissem Vorsprung an Coca-Cola. Die schaffen nämlich schon 63 Anhebungen in Folge. Pepsi ist bei 53, aber Dividendenwerte sind es eben beide. Ja, nur trotz dieser Ausschüttung ist eben die Börsenbilanz von Pepsi seit dem Abschied von Indra Neu nicht wirklich berauschend. Und da wollen wir mal auf 3 Themen eingehen, die da wirklich jetzt entscheidend sind. Das erste Thema ist ganz klar Inflation und das, was man in Amerika eigentlich Value Reset nennt. Wir hatten in der Pandemie und dann insbesondere auch nach der Pandemie die Situation, dass Nahrungsmittelhersteller wie PepsiCo, aber auch zum Beispiel eine Nestlé, die gestiegenen Rohstoffkosten eigentlich ungefiltert durchgeben konnten an den Endverbraucher. Also es war überhaupt so keine Preiselastizität mehr da. Die Konsumenten haben zu jedem Preis gekauft, was natürlich auch da lag, dass man in der Pandemie halt sowieso weniger Geld ausgegeben hat. Dann hat man gesagt, komm, dann beim Essen wollen wir jetzt nicht sparen. Dann gab es in den USA diese Stimulus-Checks. Ja, nur am Ende hat man halt doch gemerkt, hey, wir haben Inflation gehabt, teilweise mit zweistelligen Jahresraten. Bei manchen Produkten von Pepsi auch im Snack-Bereich haben wir über 3 Jahre in den USA 40% Preisanstieg im Supermarkt gesehen. Und da ist natürlich dann irgendwo so ein psychologischer Knackpunkt erreicht, so ein Tipping Point. Die haben die Preise einfach so stark angehoben, dass irgendwann für die Konsumenten einfach die Schmerzgrenze überschritten war. Und das hat man dann eben gerade 2024, 2025, wo diese ganzen Pandemieeffekte jetzt alle ausgelaufen sind, gesehen, dass nicht nur bei PepsiCo, sondern auch bei anderen Konsumgütern die Absatzmengen inzwischen leicht zurückgehen, dass man Umsätze nicht mehr steigern kann, sondern wirklich stagniert, weil insbesondere die unteren und mittleren Einkommensschichten der USA extrem preisbewusst geworden sind, bei ihrem Einkauf eben einen Value Reset durchgeführt haben. Ja, und tja, so ein Beutel Kartoffelchips konkurriert damit jetzt eben stärker mit essentiellen Themen wie Miete und Energie. Die Leute haben weniger Geld drin und diese Erosion der Volumina, die man eben anders als in der Pandemie nicht mehr durch diese Gleichgültigkeit gegenüber den Preisen treffen kann, das ist wirklich ein immenses Problem momentan für die gesamte Branche. Und da leidet natürlich Pepsi drunter.
Und parallel dann auch zu dieser Preissensitivität hat sich die Qualität und vor allen Dingen auch die Wahrnehmung von Handelsmarken, also die Private Labels, auch fundamental nochmal gewandelt. Einzelhändler wie Walmart, Kroger oder Trader, Joey's, Aldi, die haben einige ihre Eigenmarken, so von Reinig-Billigprodukten, immer schön das ganz unten, die Bückware, zu echten Markenalternativen dann eben auch entwickelt. Und wenn dann eben der Preisabstieg oder der Preisabstand zwischen einem Markenprodukt wie dann irgendwie Frito-Lay und einer vergleichbaren Handelsmarke so groß wird, also und dann, wir sprechen von über 50%, dann bricht auch mal die Loyalität der Konsumenten weg. Dann sagt man schon, okay, ich greife lieber dazu, gönnen möchte ich mir trotzdem mal was, aber nicht eben um jeden Preis. Und PepsiCo sieht sich 2025 mit einer Migration dann auch konfrontiert. Kunden verlassen das Premium-Markensegment nicht nur aus Geschmacksgründen, sondern eben aus purer ökonomischer Notwendigkeit. Und diese Themen, die treffen natürlich alle Konsumgüterhersteller und Nahrungsmittelproduzenten, siehe Nestlé, wobei Coca-Cola sich wegen der Marke und der Fokussierung eben extrem gut behauptet und schlägt. Und bei Pepsi hingegen, da hat man den Eindruck, dass man sich mit dem Portfolio vielleicht auch ein bisschen verzettelt hat und zu viele Einzelmarken pflegen muss, eben zu viele Regale im Supermarkt hat und da hin und her springt und darüber hinaus ausgerechnet die Keimzelle des Unternehmens etwas aus den Augen ein bisschen verloren hat. Und das ist eben der Fokus auf das Getränkegeschäft.
Ja, und da sind wir beim dritten Punkt. Wir haben wirklich eine tektonische Verschiebung bei Getränken gesehen, denn also für Jahrzehnte war ja die Ordnung im Universum der Kohlensäurehalt Erfrischungsgetränke auf dem nordamerikanischen Markt und der steht eben noch immer für 30% der Pepsi-Umsätze. Die war ganz klar, ne? Coca-Cola thronte auf Platz 1, dann Pepsi auf Platz 2. Das war gesetzt, immer. Aber die Daten von 2024 und auch jetzt 2025 zeigen eben, dass sich da dramatisch etwas geändert hat. Ganz oben nicht. Da ist immer noch Coca-Cola. Und zwar also wirklich, ne, das hier, das Original mit einem Marktanteil, der stabil knapp über 20% liegt. Auf Platz 2 aber hat sich inzwischen Dr. Pepper vorgeschoben. Also dieser Drink mit den 23 Aromen, den ich irgendwie nicht so wirklich gerne trinke. Ich weiß nicht, also egal ob er kalt ist oder warm ist, mir sind es zu viel Aromen. Das ist so, es ist so ein bisschen amerikanisch, too much of everything, ja. Aber die Amis lieben das. Dr. Pepper steckt ja drin in Keurig Dr. Pepper, dem Konzern, der momentan noch stärker Richtung Kaffee gedreht und dann wieder gespalten werden soll, das wäre eigentlich auch schon fast eine eigene Folge, hat sich wirklich an Pepsi vorbeigeschoben. Und noch alarmierender für Pepsi muss sein, dass in einigen Metriken sogar Sprite aus dem Hause Coca-Cola nun Pepsi überholt hat und mit 8,1% Marktanteil in Nordamerika knapp auf Platz 3 liegt. Ja, Pepsi damit nur noch auf Platz 4 und dahinter schon bedrängt durch Diet Coke auf Platz 5. Also das ist schon was. Einerseits kann man sagen, ja gut, also das sind jetzt Dr. Pepper 8,3 und Pepsi 8%. Hey, das ist jetzt nicht so viel Unterschied. Aber es ist einerseits Prestige und andererseits reden wir einfach über einen Trend. Und Pepsi hat kontinuierlich Marktanteile in Nordamerika auf dem Heimatmarkt verloren. Und das muss ihnen schon Sorge bereiten. Denn mit Pepsi ist nach wie vor ja auch gutes Geld zu verdienen. Und hinzu kommt halt, dass das jetzt kein Zufall ist, sondern wirklich das Resultat von langfristigen Konsumtrends, die Pepsi eben etwas stärker treffen als die Rivalen.
Ja, und eigentlich haben sie ja frühzeitig genau den richtigen Riecher gehabt, ne? Mit Indra Nui, die ja eben entsprechend in diese gesündere Richtung Vorstoß gegeben haben. Aber wie du gerade sagst, dann wirklich die konsequentere Umsetzung, die ist nach hinten raus dann eben ein bisschen verwässert dann.
Ja, die haben dann andere gemacht. Also ein Thema ist halt wirklich diese Dirty Soda Kultur. Das musste ich mir auch erstmal angucken, was damit gemeint ist. Ich habe dann auf TikTok gesehen, also diese Mischungen aus Softdrinks mit Sirup, Sahne und Früchten, was Menschen da sehr machen. Das ist ein riesen Renner in Amerika und da ist halt dieses Geschmacksprofil von Dr. Pepper irgendwie ja besser für geeignet mit den 23 Aromen und man hat das irgendwie nicht geschafft, hier Sodastreams und diese Sirupe entsprechend zu platzieren, auch im Marketing, entsprechend stark in sozialen Medien. Pepsi ist dann eher einfach so ein, ja, bestenfalls so ein Begleiter zum Essen oder kommt überhaupt nicht vor. Dann, das knüpft da so ein bisschen an, so generell der demografische Wandel, ne? Also auch hier Dr. Pepper und diese Dirty Sodas, das ist was junge Menschen machen. Ansonsten ist Sprite halt so eine Marke, die halt auch eine eigene Identität hat, ja, die sehr stark ist bei afroamerikanischen und hispanischen Konsumenten und bei der Generation Z, die hat stärker auch diesen Zitrusgeschmack mag. Das ist heller, das sind nicht diese dunklen, phosphorsäurehaltigen Colas. Und da hat man so ein bisschen dann auch den Kontakt zur ursprünglichen Zielgruppe verloren, weil du hattest das in der ersten Folge ja auch ausgeführt, dass Pepsi zum Beispiel 1940 dann sehr stark bei den Afroamerikanern war. Da hat man jetzt dann mit Sprite irgendwie einen Wettbewerber und mit Starry, beziehungsweise früher hieß das Sierra Mist, hat man das irgendwie nicht geschafft, gegen diese Dominanz von Sprite anzukommen. Das ist also das zweite Problem, auch dieses demografisch, man hat die Jungen nicht, man hat breite Schichten der Gesellschaft nicht. Und dazu kommt halt in dem Getränkethema jetzt auch, speziell bei Pepsi, dass man irgendwie nicht mehr so diese Differenzierung hat. Ja, also Coca-Cola ist das Original, Dr. Pepper ist irgendwie einzigartig, ja, mit diesem Geschmack. Stimmt, ich glaube, da kommt nur noch Rootbeer nach. Das schmeckt irgendwie, wie als wenn man beim Zahnarzt das nach der Mundspülung ausgespuckt hat. Ja, aber was ist Pepsi? Pepsi ist irgendwie strategisch in der Mitte und dieses Choice of a New Generation, naja, dieses Narrativ ist halt jetzt alt und die neue Generation, wenn die gar keine Cola mehr trinkt, dann passt es auch nicht, ja, sondern die trinkt halt lieber Energy Drinks.
Ja, und PepsiCo, die haben jahrelang versucht, im lukrativen Energy-Drink-Markt Fuß zu fassen und oft mit eben mäßigem Erfolg gegen dann vor allen Dingen die Platzhirsche Red Bull und Monster. Und was haben sie aber gemacht? Sie haben akquiriert Rockstar Energy im Jahre 2020 für 3,85 Milliarden Dollar. Hat aber auch nicht den erhofften Durchbruch gebracht.
Gibt's übrigens hier auch im Laden zu kaufen. Ja. Also ab und zu, ne, wenn ich zu Hause keinen Energy Drink mehr habe.
Die Not groß ist sozusagen.
Ich habe ja meine eisernen Prinzipien wie bei Aktien, ne? Also nicht zu teuer einkaufen. Und ich habe ja ein Limit, ja, also mehr als 90 Cent zahle ich nicht für eine Dose Monster. Dann ist manchmal Rockstar im Angebot und ich trinke das dann ab und zu schon mal, auch um einfach so auf dem Laufenden zu bleiben. Ne? Also ich finde, es schmeckt immer so ein bisschen seifig, egal was man nimmt, zumindest die Zero-Marken. Aber es ist regulär im Handel hier auch relativ hoch gepreist. Nur wenn du jetzt rumgehst und fragst, also welche Energy-Drinks kennen Menschen, und dann haben wir zumindest in Europa wirklich das Thema, naja klar, Red Bull und Monster. Und dann werden es, glaube ich, eher so diese undergroundigen Geschichten, die auch regional oder bei manche Bars promotet werden. Aber Rockstar hat es wirklich da so nicht geschafft, ne?
Nee, irgendwie nehme ich Rockstar an den Tankstellen wieder, aber immer wenn du so von deinen Energy Drinks erzählst, Christian, ach, wir müssen dich noch mal ein bisschen gesünder da irgendwie, irgendeine Alternative finden. Aber lass uns mal schauen. Auch PepsiCo hat eben ja da wieder so ein bisschen die Rolle rückwärts gemacht, denn im August 2025 haben sie die Konsequenzen dann eben gezogen, dass das Ganze nicht so gezündet hat, haben das Geschäft radikal umgebaut, und zwar im Rahmen eines Deals mit einem ebenfalls börsennotierten Nummer 3, Celsius Holdings, also mit 2,4 Milliarden Umsatz, so groß oder beziehungsweise so klein wie Monster 2014. Und sie haben dann halt die US-Rechte an Rockstar eben verkauft. Heißt, PepsiCo hat die exklusiven Rechte an der Marke Rockstar Energy für die USA und Kanada an Celsius abgetreten. Damit haben sie die operative Kontrolle über die eigene Marke im Heimatmarkt aufgegeben. Und Celsius hat dann wiederum als für die Führung übernommen, für das gesamte Energy-Portfolio im Pepsi-System. Das bedeutet, Celsius steuert Marketing, Innovation, Positionierung für die Marken. Celsius Alani Nu und nun auch Rockstar in den USA. Und im Gegenzug wird PepsiCo zum exklusiven Vertriebspartner für dieses gebündelte Power-Portfolio. Und PepsiCo investiert auch zusätzlich noch weitere 585 Millionen US-Dollar in Celsius und erhöht damit seinen Anteil am Unternehmen auf 11%. Dementsprechend haben sie halt versucht, sich da nochmal etwas anders zu strukturieren, aufzustellen und wieder sich ein bisschen mehr zu fokussieren.
Und da sehen wir wieder, läuft es zusammen wieder mit Coca-Cola. Coca-Cola hat dasselbe mit Monster gemacht, hatte ja damals auch 15% Beteiligung genommen vor 10 Jahren. Inzwischen sind es 20 geworden durch die Aktienrückkäufe von Monster, weil sich das Gesamtkapital ja dadurch reduziert hat. Und also der Monster, der Celsius-Deal ist wirklich extrem spannend, insbesondere auch, weil Celsius einen etwas anderen Weg geht als Monster, auch im Marketing. Monster ist ja in der ganzen Anmutung ähnlich wie Red Bull sehr, sehr maskulin, spricht also vor allem Männer an. Celsius ist von der Optik her wesentlich leichter. Also ich würde überhaupt keinen Fokus sehen, vielleicht ein bisschen mehr sogar auf Frauen als auf Männer, aber es ist eigentlich letztendlich ein androgynes Getränk, ja. Und dazu leistet Celsius mit einigen Getränken auch das, was du gerade angesprochen hast, ein bisschen gesünder positionieren. Also es gibt dann Getränke mit Vitaminzusätzen, mit Fruchtzusätzen, Getränke auf Matcha-Basis. Sie experimentieren mit diesen Pülverchen auch, die es bisweilen sogar in Europa gibt. Und sie haben eine sehr bodenständige Strategie, also nicht jetzt sofort mit aller Kraft raus und international zu investieren. In Deutschland haben sie überhaupt keinen Markteintritt bislang. Man kriegt es nicht mal des Celsius bei Amazon mehr. Also wenn du in der Nähe der französischen Grenze wohnst, könntest du einfach mal rüberfahren zum Carrefour, da gibt's nämlich Celsius. Und wenn du dann mal nach Berlin kommst, dann kannst du mir noch eine Dose mitbringen, weil ich trinke das echt gerne. Ich habe das in den USA sehr, sehr genossen. Warum erzähle ich das so ausführlich? An Celsius kann man sich auch beteiligen. Celsius ist selber börsennotiert, ist wirklich eine Aktie, auch von der Bewertung her, die ist natürlich ambitioniert, die ungefähr dort ist, wo Monster vor 10 Jahren war, wie du das auch beim Umsatz gesagt hast. Und wenn die eine solche Story nochmal wiederholen können, wenn es möglich ist, so eine Erfolgsgeschichte wie Monster zweimal zu schreiben, dann hat die Aktie natürlich nochmal erhebliches Potenzial, gigantische Risiken. Der einzige, was wirklich schade ist, dass die Aktie nicht in Deutschland verfügbar ist, weil der Konzern insgesamt als Mutter keine Leih hat, also nicht diese Legal Identification Tag, die man ja braucht, damit eine Aktie in Deutschland eingelistet werden kann. Ist also keine Bösartigkeit von uns beim Scalable Broker, dass es die hier nicht gibt, sondern es liegt an der Stelle wirklich am Unternehmen und an der Regulatorik, wie auch bei Pinterest. Aber es ist halt wirklich ein Thema, wo man Pepsi jetzt in einer Situation sieht, wie Coca-Cola das vor 10 Jahren gemacht hat. Es ist spät, aber es gibt durch die andere Positionierung von Celsius da durchaus eine große Chance, dass das noch was werden könnte.
Ja, während im Getränkebereich konsolidiert wird, setzt PepsiCo im Snackbereich weiterhin auf Zukäufe, um Portfoliolücken zu schließen und die Akquisition von Siete Foods, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ansonsten schreibt es uns rein, für 1,2 Milliarden US-Dollar haben sie im Januar 2025 abgeschlossen, ist hierbei das zentrale Element, denn Siete Foods ist kein gewöhnlicher Snackhersteller. Das Unternehmen wurde von der Familie Garza gegründet, um getreidefreie, also grain-free Alternatives zu mexikanischen Grundnahrungsmitteln eben anzubieten, basierend auf den gesundheitlichen Bedürfnissen der Mitgründerin Veronica Garza. Und die Marke, die steht für 2 Megatrends, die Frito-Lay bisher nur unzureichend bedienen konnten. Das ist einmal dieses Better for You, ein Clean Label und die kulturelle Authentizität. Was steckt dahinter? Konsumenten, die suchen ja vor allen Dingen immer mehr nach Produkten mit kurzen, verständlichen Zutatenlisten. Wir wollen nicht mehr alles zusammengemixt haben mit am besten noch irgendwie Verstärkern und sonstigen Stoffen, sondern sie haben eben wirklich kurz, prägnant, es ist drin, beispielsweise Mandelmehl, Avocadoöl. Und Siete genießt hierbei eine hohe Glaubwürdigkeit, die eben den Marken, wenn sie es entwickeln würden, Lays oder Doritos, dann eben auch fehlt. Und vor allen Dingen dann eben der zweite Punkt, diese kulturelle Authentizität. Die hispanische Bevölkerung ist eine der schnellst wachsenden demografischen Gruppen in den USA. Und Siete ist eben tief in diese Kultur verwurzelt, spricht aber durch seinen Premium-Ansatz weit über diese Zielgruppe hinaus Menschen an. Und das macht es natürlich eben wiederum spannend.
Ja, die Frage ist, ob man denn diesen Kultstatus, den Siete Foods sich beim Konsumenten erarbeitet hat, behalten kann, wenn man das tut, was Pepsi eben tun muss, das ganze Ding skalieren. Denn bislang wurden diese Siete Foods Produkte ja eher so in Whole Foods und anderen Bio-Supermärkten oder speziellen Regalen dort platziert. Aber für Pepsi geht es natürlich darum, das auszurollen über dieses Direct Store Delivery, also von der Fabrik bis direkt in den Shop, in jeden Convenience Store, in jede Tankstelle zu bringen und dabei gleichzeitig aber dann nicht die Marke zu verwässern und dieses Premium-Image trotzdem irgendwie zu behalten, was natürlich auch schwierig wird, wenn du die Produktion skalieren lässt. Ja, das wird ja quasi zu einer industrialisierten Produktion dann und es kann dann immer sein, dass man sagt als Konsument, naja, das ist ja nicht mehr diese kleine Marke und dann kommt wieder eine andere kleine Marke. Also es ist nicht einfach, aber es könnte der schnellste Weg sein, um im Snack-Segment das Wachstum wieder zu beleben. Wobei wir grundsätzlich halt sagen müssen, wenn wir das jetzt alles mal Revue passieren lassen, diese veränderten Kundenbedürfnisse, diesen Value Reset, der Verlust von Marktanteilen bei Getränken. Jetzt Siete Foods als mögliche Wette auf Wachstum bei den Snacks. Das ist in Summe eine recht große Anzahl von Baustellen, die man in diesem Multimarkenkonzern hat. Und ja, weil es eben was anderes ist, ob ich einfach nur Royalty bin, global für Getränke oder ob ich Getränkeproduzent mit einem sehr breiten Sortiment bin und außerdem noch Snacks habe, sieht man das eben bei Pepsi dann auch in den Zahlen, die eben nicht so gut sind wie bei Coca-Cola aktuell. Ja, Gewinn je Aktie wird 2025 leicht unter den $8.16 aus dem Vorjahr liegen und parallel sinkt auch der Free Cash Flow, also das vom Gewinn, was dann wirklich cashwirksam zur Verteilung an die Aktionäre verfügbar ist. Das reicht aktuell nicht aus, um die Dividende, das sind so 4% Rendite, komplett zu decken. Das ist jetzt nicht besorgniserregend, aber zeigt einfach die grundsätzliche Herausforderung. Pepsi muss die Profitabilität erhöhen. Nicht nur die Absätze steigern, sondern auch mit dem, was man verkauft wird, mehr Geld rausholen. Ja, wenn man jetzt aber über diese ganzen Baustellen spricht, muss man sagen, gibt es ja auch immer noch ein Spiegelbild. Und das ist, na, was kriege ich denn im Gegenzug dafür als Aktionär, als Aktionärin, dass ich akzeptiere, okay, da sind Baustellen. Ja, Risiken sind ja nicht schlimm, wenn ich denn eine ordentliche Prämie dafür kriege. Und das sieht man inzwischen schon bei Pepsi. Ja, die Aktie wird nur noch bewertet mit dem 17-fachen des für die nächsten 12 Monate erwarteten Gewinns und damit ist sie tatsächlich so günstig wie seit 10 Jahren nicht mehr. Ja, es gibt zwar im Sektor einige Firmen, die noch deutlich niedrige Multiples haben, also General Mills beispielsweise mit dem 13-fachen oder Campbell, diese ikonische Suppenmarke mit dem 12-fachen, aber die haben halt nicht die Markenstärke von Pepsi und die haben auch nicht diese vertikale Integration, die natürlich ein Problem ist, wenn du aufs der Asset-Light-Brille draufschaust, die aber ja auch im Vertrieb und in der strategischen Entwicklung eine ganze Reihe von Vorteilen hat. Das wollen wir auch nicht vergessen. Die müssen sie halt mal wieder ausspielen. Und bis sowas passiert, da brauchen Investoren allerdings meiner Ansicht nach kräftig Geduld, denn das Verbrauchersegment wird nicht so schnell drehen und diese strukturellen Katalysatoren wie so eine Entkonsolidierung des Abfüllgeschäfts, ja, die sehe ich jetzt nicht konkret für die nächsten 12 Monate auf der Agenda. Also auch wenn Paul Singer da ein paar böse Briefe schreibt.
Ja, vor allen Dingen jetzt nochmal kurz auf die Verbraucher geblickt. Ich finde es auch total spannend, dann zu sehen in der Einrichtung dieses Thema Nachhaltigkeit, gesünder, wirklich dann mit Siete Foods dieser Vordrang in diese Richtung. Und du hast vorhin gesehen, was du auf TikTok siehst, die junge Generation, die jetzt irgendwie mit Sahne und sonst wie vielen Geschmäckern irgendwie dann nochmal wieder super in eine ungesunde Richtung gehen oder einfach wirklich nochmal so verrückt werden, was das angeht. Und da ist natürlich dann eben auch spannend, wie stellen sie sich auf? In welche Richtung gehen sie? Gehen sie in beide Richtungen mit? Fügen sie nochmal the era of a new generation? Das haben sie damals geprägt mit Pepsi. Wie prägen sie die heutige new generation? Mit welchen Produkten? Was kommt danach? Das ist natürlich dann eben auch wirklich, finde ich, spannend zu beobachten bei diesem Großschiff.
Ja, also da ist wirklich immenser Handlungsbedarf, was bei Pepsi alles immer doppelt so schwierig ist wie bei Coca-Cola, weil man muss es sowohl für Snacks als auch für Getränke machen. Man muss es also zweimal denken. Dadurch hat man natürlich auch zwei Chancen. Ja, wenn Coca-Cola was falsch machen würde, was sie eben in der letzten Zeit nicht mehr gemacht haben, dann schlägt das sofort voll durch, hier nur zur Hälfte. Dafür aber hat man es insgesamt komplexer aufgesetzt und natürlich leidet Pepsi wie viele Nahrungsmittelkonzerne und Aktien auch darunter, dass die Aktien lange Zeit einfach mit einer Prämie versehen wurden, nach dem Motto, naja, gegessen und getrunken wird sowieso immer und wer es denn dann defensiv haben wollte, der kann diese Aktien quasi immer kaufen. Da sieht man jetzt, nee, also auch die Nahrungsmittelbranche hat eben strukturelle Probleme, so wie viele andere Branchen auch und so Narrative, wie man sie über 10, 20 Jahre gesehen hat, gelten vielleicht nicht mehr. Es kann auch sein, dass die Bewertungen nochmal deutlicher runterkommen, dass wir im Nahrungsmittelbereich vielleicht irgendwann sogar dasselbe sehen, was wir im Tabakbereich gesehen haben, wo die Aktien auch mal sehr teuer waren, mit 20er, 25er KGVs gehandelt wurden 2015 und dann bis 2022 in den tief einstelligen Bereich gegangen sind, weil man gesagt hat, okay, man kann die nicht so hoch bezahlen, dann schlägt das Pendel halt in die andere Richtung aus. Wir sehen das bei den Alkoholaktien, einen brutalen Abverkauf, aber auch immer analog zum operativen Geschäft, was schwierig ist und sowas kann auch im Nahrungsmittelbereich passieren. Nichtsdestotrotz sollte man nicht vergessen, wenn man sein Depot defensiver aufstellen will und diesen Anteil an Basiskonsumaktien, der ja im MSCI All Country World ETF nur noch bei 5% ist, ein bisschen erhöhen möchte, dann gehört eine PepsiCo auf jeden Fall auf die Shortlist der Aktien, die man sich in erster Instanz mal angucken kann, wenn es um die großen Namen geht. Und da sind wir ja auch dann genauso auf dieser Shortlist bei Coca-Cola. Ja, allerdings dann aus anderen Motiven. Denn wir haben ja eins gelernt, ne? Coke versus Pepsi, das sind zwar Rivalen, aber mit fundamentalen Unterschieden im Geschäftsmodell. Insofern die Frage, welche der beiden Dosen ich am Ende will, ja, das ist eine Frage des Geschmacks und man wird nicht beides mischen. Aber im Portfolio kann man natürlich sowohl eine Coke als auch eine Pepsi haben. Als auch natürlich sich ein Investment Case dazu zu entwickeln für die Energy Drink Aktien wie eine Monster oder eine Celsius oder für die Apfelaktien. Und das war's aber jetzt wirklich mal. Katharina, vielen Dank, dass du hier warst. Jetzt haben wir insgesamt 4 Folgen über Getränke gemacht. Mir hat's riesen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir zu Hause oder unterwegs genauso. Wenn, dann sag's doch gerne weiter. Schreib uns eine Bewertung, gib uns Sterne. Und wenn du eine Idee hast, über welches Unternehmen wir denn hier als nächstes mal einen Deep Dive machen sollen, wen wir bei Asset Class einladen sollen oder sonst irgendeine Frage, dann schreib uns das an podcast@scalable.capital oder nimm einfach Kontakt in den sozialen Medien auf bei Scalable Capital oder direkt an mich @cwröhl. Für heute danke, dass du dabei warst und tschüss aus Berlin und cheers.